SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Es ist einfach herrlich. Tür zu und ins Bett fallen lassen. Wobei, Bett ist noch lange nicht gleich Bett. Mal sind die Futons in Mode, dann die Hotelbetten. Was auch immer Sie in Ihrem Schlafzimmer stehen haben, in der Regel bleibt das Privatsache. Das war früher ganz anders. Vor allem, wenn man das entsprechende Kleingeld unter der Matratze liegen hatte.
Wer in diesem Bett geschlafen hat, der war reich und wohlhabend.
Erzählt Christina Sonderegger vom Landesmuseum Zürich und zeigt auf ein großes Bett aus dunklem Nussbaumholz voller Schnitzereien. Ein Himmelbett.
Rundherum hat es sehr dicke, mächtige, schöne Vorhänge und das hat den Zweck auch, dass man diese ziehen kann. Das hält mit dem Deckel, mit dem Himmel auch die Wärme zusammen, schützt vor Blicken und auch vielleicht von herumfliegendem Ungeziefer.
Das Bett aus dem Jahr 1691 stand einst im Schloss Bürglen im Nordosten der Schweiz, dem Thurgau. Der dortige Vogt hatte es anfertigen lassen, nicht nur um darin zu schlafen, so die Kuratorin der Ausstellung Bettgeschichten.
In diesem Raum hat man auch Gäste empfangen, man hat vielleicht sogar gegessen, getafelt und man konnte dieses Bett sehen und man sah, wie prunkvoll es ist und wie kunstsachverständig sein Auftraggeber es war.
Während heutige Schlafzimmer meist den Blicken Fremder verborgen bleiben, war das in ländlichen Gegenden der Schweiz bis ins 19. Jahrhundert ganz anders. Als bräutliche Mitgift wurde das Bett offen zur Schau gestellt.
Das Mobiliar der Braut wurde durchs Dorf getragen, also von dem Wohnhaus der Braut, der ledigen Frau, zu ihrem Mann. Und dann hat das ganze Dorf gesehen, was die da mitbringt.
Im 20. Jahrhundert wurden die Betten sachlicher, leichter zu reinigen und damit hygienischer, aber nicht weniger wohnlicher. Das zeigt eine Bettlandschaft aus den 80er Jahren, gefertigt aus verchromten Stahlrohren und Duroplast.
Das ist wirklich für ein Schlafzimmer gedacht, in dem man mehr macht als nur schlafen. Man hält sich lange darin auf, vielleicht kommen auch mal Freunde vorbei, man kann auf dem Bettrand sitzen, Fernsehen, lesen, frühstücken. Und dieses Bett ist gerade dazu prädestiniert dafür, dass man es den ganzen Tag nicht mehr verlassen muss.
Ja, und bei dem legendären Bett-In 1969, da konnten Sänger John Lennon und Yoko Ono sogar vom Hotelbett aus Interviews geben. Karl-Dietrich Meurer berichtete über die Schlafkultur der Jahrhunderte. Eine Ausstellung im Landesmuseum Zürich, die momentan leider geschlossen ist. Aber es gibt digitale Führungen und spannende Bettgeschichten eben auf der Homepage. Wohin nur mit dem Müll? Beispiel Kenia. 500 Tonnen Plastikmüll landen dort täglich im Abfalleimer. Wasser- und Ölflaschen, Verpackungen. Leider kann nur ein Bruchteil davon recycelt werden. Ein paar junge Ingenieure hatten da eine geniale Idee. Sie haben den Plastikmüll in wunderbare bunte Pflastersteine verwandelt, wie unsere Korrespondentin aus Nairobi, Linda Staude, berichtet.
Tiefgebückt wühlen sich Müllsammler durch gewaltige Haufen von stinkendem Abfall. Sie suchen nach Wertstoffen in Dandora, Nairobis riesiger Müllkippe. Kupfer, Eisen und vor allem Plastik. Frauen in verdreckten Gummistiefeln sammeln leere Verpackungen, zerbrochenes Spielzeug und Plastikflaschen. Wir produzieren rund 500 Tonnen Plastikmüll jeden Tag allein in Nairobi. Und nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Der größte Teil landet auf der Müllkippe oder einfach in der Gegend. Wir haben darin eine Chance gesehen, weil Müll ein Wertstoff ist. Nsambi Mate ist Ingenieurin. Vor 3 Jahren hat sie zusammen mit 3 Kollegen angefangen, gesammelt Plastikmüll an Recyclingunternehmen zu verkaufen. Aber diese Geschäftsidee war schon nach einem knappen halben Jahr ausgereizt. Wir haben mehr gesammelt, als wir an die Recyclingfirmen verkaufen konnten. Also haben wir uns überlegt, wie wir aus dem restlichen Plastik ein eigenes Produkt auf den Markt bringen können. So haben wir angefangen, Pflastersteine zu produzieren. Schredder reduzieren die feinsäuberlich nach Farben sortierten Plastikverpackungen zu winzigen Schnipseln. Ein Arbeiter schaufelt sie in einen Eimer und kippt sie zusammen mit Sand und Farbpigmenten in eine Schmelzmaschine. Heraus kommt eine zementartige Paste, die von einer hydraulischen Presse in gleich große Briketts gepresst wird. Pflastersteine aus Plastik, fertig zum Verlegen. Sie sind umweltfreundlich und sehen hübsch aus, weil sie verschiedene Farben haben. Und man kann sie leicht sauber machen. En Mudhoni leitet das Mukuru Slums Entwicklungsprojekt. Die gemeinnützige Organisation trainiert junge Leute in verschiedenen Ausbildungsberufen. In den Pausen und zwischen den Unterrichtsstunden laufen sie jetzt über schmucke graue Wege mit roten gezackten Streifen. Früher haben wir Schotter benutzt, aber unsere Auszubildenden haben sich immer beschwert, dass die Wege ihre Schuhe kaputt machen. Jetzt fühlt es sich an, als würde man über Gummi laufen. Umweltschützer begrüßen solche neuen Ideen zum Plastikrecycling zwar, halten sie aber nicht für ausreichend. Amos Wemanya von Greenpeace Africa. Die einzige Lösung ist, die Produktion von Einwegplastik ganz einzustellen. Gerade hier in Kenia haben wir nicht die Infrastruktur, um das Problem der Umweltverschmutzung durch Plastik allein durch Recycling zu lösen.
Keep in contact. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Draht zu den Jugendlichen nicht zu verlieren. Doch die Jugendzentren sind derzeit geschlossen, gemeinsame Freizeiten abgesagt. In Waldshut-Tingen klappt es dank digitaler Hilfe trotzdem. Jeden Donnerstag treffen sich rund 150 Jugendliche auf der Plattform We Are Talking. Eine Live-Sendung auf YouTube, organisiert vom städtischen Jugendreferat. Eine halbe Stunde wird über ein Thema gesprochen. Dann haben die Bands aus der Region ihren Live-Auftritt. Petra Jehle war dort, wo die Sendung gemacht wird, im Jugendzentrum in Tingen.
Was für euch beide noch wichtig ist, wir haben eine Videosequenz, 30 Sekunden, in der kommt ihr rein und dann...
Letzte Besprechung mit den Beteiligten. In 35 Minuten geht's los. Die Sendung ist live, der Ablauf minutiös geplant und muss sitzen. Die Band aus Freiburg macht den Soundcheck. Auf großen Bildschirmen wird allen die Zeit gezeigt, 18:53, Zeit, die Leitung aufzubauen. Auch das machen keine Profis, sondern die Sozialarbeiter selbst. Und sie machen es ziemlich professionell.
Mein Name ist Marius Melin. Ich bin hier der duale Student und mache ein bisschen Bildregie.
Ich bin der René und ich mache so ein bisschen den Moderator quasi in der Sendung, dass das nicht ganz durcheinander geht.
Mein Name ist Ono Habilugli, ich bin auch Sozialarbeiter. Also bei der Alltagsarbeit, man hat immer Jugendliche vor sich, Geste, Mimik, alles da. Und so vor der Kamera ist es schon ein bisschen anders, herausfordernder.
Doch die Jugend- und Sozialarbeiter nehmen die Herausforderung gerne an. Und wir werden von Sendung zu Sendung immer besser, sagt Alexander Rombach. Er leitet die offene Jugendarbeit im JUZ im Jugendzentrum der Stadt Waldshut-Tingen.
Jugendarbeit ist immer auch Beziehungsarbeit. Und uns ist es einfach wichtig, auch in der schwierigen Lage, die gerade ist, weiterhin den Kontakt zu pflegen. Es ersetzt den Face-to-Face-Kontakt auf keinen Fall. Aber es hilft uns und den Jugendlichen, uns nicht aus den Augen zu verlieren.
Inzwischen ist 19 Uhr, Sendebeginn. Noch hakt es ein wenig mit der YouTube-Leitung, doch nur kurz.
Okay, macht euch bitte breit. Ruhe bitte.
Mit wenigen Sekunden Verspätung kann es losgehen.
Hallo zusammen, We Are Talking, Folge 6.
Auf den Sesseln zwischen den Plexiglasscheiben haben Arelie und Jan Platz genommen. Die beiden gehören zur Fridays for Future-Gruppe der Stadt. Es werden Filme und Bilder über ihre Aktionen eingespielt. Sie erzählen ein bisschen, die Zuschauer können Fragen stellen. Aaron Wunderle ist einer von ihnen. Der 17-Jährige lebt in Tingen, mit dem Fahrrad rund 10 Minuten vom Jugendzentrum entfernt.
Ich habe es entdeckt zu Folge 4, also vor 2 Wochen. Ich meine, die Themen sind halt schon wirklich gut ausgewählt auch. Also letzte Woche war ja Berufsberatung. Um ehrlich zu sein, ich war noch nie hier im JUZ. Ich dachte, es wäre so etwas heruntergekommen, ein bisschen vernachlässigt. Aber diese Art von Jugendarbeit finde ich echt ziemlich gut.
Aaron hat sich inzwischen auch über die anderen digitalen Angebote in dem Jugendzentrum informiert. Wenn es wieder möglich ist, kann er sich gut vorstellen, die Konzerte im Jugendzentrum auch live zu besuchen. Corona hat die Jugendarbeit der Stadt verändert und das hat nicht nur schlechte Seiten, sagt Referatsleiterin Silke Badova.
Digitaler Kontakt ist einfach anders, aber es ist eine Tür und die Zeit gebietet es, diese Tür zu öffnen und wir sind froh, dass wir sie öffnen können und auch dürfen.
Jugendarbeit aus Waldshut-Tingen als Livestream auf YouTube. Offensichtlich auch ein attraktives Angebot für junge Leute, die vorher nicht in einem Jugendzentrum waren. Kaspar Melchior Balthasar, heute am Dreikönigstag ist Ihr großer Tag. Doch das traditionelle Image hat gelitten. Einer von Ihnen, der schwarze König, ist in der Krippe des Ulmer Münsters derart rassistisch dargestellt, dass sich die Gemeinde schon vor einigen Wochen entschieden hat, die drei aus dem Münster zu entfernen. Und ja, wenn man genau hinschaut, stimmt so einiges nicht an ihrer Legende. Michael Hollenbach mit einer kleinen Geschichte der Heiligen Drei Könige.
Heilig gesprochen wurden sie nie. Ob es drei waren, ist ungewiss, und Könige waren es auch nicht. Aber der Reihe nach. In der Bibel finden sie nur als Sterndeuter aus dem Osten beim Evangelisten Matthäus Erwähnung. Diese Sterndeuter brachten dem neugeborenen König Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Zahl der Geschenke führte später zu der Schlussfolgerung, es müssten wohl drei gewesen sein. Zu Königen werden die Weisen, indem man das Alte Testament als Prophezeiung für das Erscheinen des Messias interpretiert. Man beruft sich auf den Psalm 72.
Die Könige kommen mit Gaben, alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen.
Und seit dem 6. Jahrhundert bekommen die drei Weisen dann auch Namen.
Kaspar, Melchior und Balthasar.
Kaspar geht auf das Altpersische zurück, Melchior auf das Hebräische, und Balthasar ist ein Mischname aus Hebräisch und babylonischen Sprachwurzeln. Also man wollte in den Namen offensichtlich schon was Kosmopolitisches ausdrücken. Sie kommen aus sehr verschiedenen Richtungen.
Erläutert der Freiburger Kulturwissenschaftler Werner Metzger.
Die drei Könige sind zum einen oft auch mit den Lebensaltern in Verbindung gebracht worden. Den Melchior hat man als Greis gesehen, den Kaspar als Jüngling. Und von Balthasar wird in den Legenden gelegentlich berichtet, dass er Fuscus, lateinisch, mit einem schwarzen Bart ausgestattet gewesen sei.
Aus schwarzem Bart und schwarzem Haar wurde im 13. Jahrhundert der schwarzhäutige Balthasar. Die drei standen nicht nur für unterschiedliche Lebensalter, sondern für die damals bekannten Erdteile Europa, Asien und Afrika. Volker Leppin ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen.
Das ist ein Versuch, in einer schönen Erzählung deutlich zu machen, worum es theologisch geht, nämlich darum, da ist jemand geboren, der eine Verkündigung für die ganze Welt hat.
Heute finden sich die drei Weisen aus dem Morgenland in fast allen Krippen, wie bis vor kurzem auch im Ulmer Münster. Doch dort wurde der schwarze König mit wulstigen Lippen und einem Goldring am nackten Fuß rassistisch verzerrt dargestellt. Die drei Krippenfiguren, in den 1920er Jahren von dem Künstler Martin Scheible geschnitzt, sind vorerst aus dem Münster entfernt worden.
Deshalb wollen wir da keine Figur ausstellen, die einfach schwarze Menschen verächtlich macht. Und deshalb sagten wir nehmen alle drei Könige raus.
Erläutert der Ulmer Dekan Ernst Wilhelm Gohl. Doch die Entfernung der drei Könige aus dem Münster fand weit über Ulm hinaus ein enormes mediales Echo. Ausgerechnet Kritiker vom rechten Rand erhoben den Vorwurf, im Ulmer Münster wolle man den schwarzen König entfernen. Das sei rassistisch. Der evangelische Dekan Ernst Wilhelm Gohl.
Wir sind die wahren Rassisten. Und dann wird es ja irgendwie ein bisschen absurd, wenn Rassisten andere Menschen Rassismus vorwerfen.
Demnächst will die Ulmer Gemeinde entscheiden, wie sie in Zukunft mit den Heiligen Drei Königen weiter verfahren will.
Einmal Pizza Vegetarianer. Augenblicklich geht das ja nur online oder per Telefon. Dabei ist es für die Betreiber oft gar nicht richtig einzuschätzen, was an Bestellungen so reinkommt. Die Folge, es bleibt etwas übrig. Wohin nur mit all dem Pizzateig? Einfach in den Müll? Auf keinen Fall, dachte sich ein Pizzabäcker aus Stuttgart.
Latissa Pizza, hallo? Gerne, was das sein?
Die kleine Pizzeria in Stuttgart-Pliningen ist sein Kindheitstraum. Nico Zingariello ist 25. Vor 2 Jahren hat er das Restaurant von seinem Vater übernommen. Sein Markenzeichen? Ausgefallene Kreation und ein besonderer Teig.
So, das Besondere ist, dass der Teig länger zieht als der herkömmliche Pizzateig. Aber er ist nicht teigig, sondern der ist luftig. Genau. Der liegt nicht so schwer im Magen als ein herkömmlicher Pizzateig.
Halb so viele Pizzen wie sonst werden derzeit bestellt. Für Nico ist das nicht nur finanziell ein Problem. Oft bleibt Teig übrig. Aber wohin mit dem Rest? Nico und sein Kumpel Dennis haben die Idee.
Beim ersten Lockdown hatten wir schon teilweise viele Pizzen übrig mal gehabt an einem Abend. Da haben wir gesagt, hey, komm, es ist noch früh am Abend, lass uns mal in die Stadt zum Beispiel schauen, was da noch geht. Wir haben gehört, damals waren schon die Krankenhäuser sehr ausgelastet. Das heißt, wir dachten, komm, wir tun denen eine Freude machen. Als wir alle Krankenhäuser abgeklappert haben, haben wir gedacht, komm, wir haben noch Pizzen übrig, lass uns mal einen Hauptbahnhof oder mal schauen, ob da irgendwelche Obdachlose sind. Und als wir dann den ersten Obdachlosen da eine Pizza gegeben haben, die sich so gefreut haben, haben wir gedacht, komm, das müssen wir öfters machen.
Heute bleibt Teig für rund 40 Pizzen übrig. Nach Feierabend machen sich die Freunde auf den Weg. Ihr Ziel, das Krankenhaus in Ostfildern-Ruid. 10 Pizzen geben sie dort ab.
Wir haben sich natürlich sehr gefreut, dass wir mit den Pizzen denen eine Stärkung geben.
Dass ihr Engagement beim Klinikpersonal ankommt, erfahren die beiden meist schon unterwegs auf oft kreative Weise.
Da haben sich ganz viele von den Ärzten, die da an dem Tag gearbeitet haben, in der Schicht dann zusammengestellt, haben ein Foto gemacht mit den Pizzen. Also
genau.
Haben noch so ein kleines Bild gemalt. Dankeschön, alles wird gut, richtig cool. Also hat uns sehr, sehr gefreut.
Mindestens genauso wichtig sind Nico und Dennis die Menschen, die in der Krise ohne Obdach draußen in der Kälte leben. Nach ihnen halten die beiden am Stuttgarter Hauptbahnhof Ausschau, ausgestattet mit Pizzen, Masken und Wasser.
Ich habe mich gerade sehr gefreut. Das war wie ein Segen für die jetzt hier auch mit dem Essen. Also mit der leckeren Pizza, warmen Pizza, Wasser und Maske vor allem. Das war super.
Für Nico ist das immer wieder ein ganz besonderer Moment.
Für mich ist es ein Gefühl, als würde ich mich selber gerade irgendwie beschenken oder so. Also wenn ich mir irgendwas kaufe, wenn ich Geld ausgebe, okay, klar freue ich mich für einen kurzen Augenblick, aber sowas ist viel schöner. Also das Strahlen der Leute dann zu sehen, mega.
Mit dem Wunder ist es leider nichts geworden. Seit gestern Abend ist klar, wir müssen noch einmal die Zähne zusammenbeißen. Der Lockdown wurde bis Ende des Monats verlängert, sogar verschärft. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann verteidigte die Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz. Lockerungen würden zu einem harten Rückfall führen.
Ich nehme in der Bevölkerung sehr deutlich wahr, dass die Beschränkungen inzwischen allen auf die Nerven gehen. Trotzdem müssen wir sie nun noch einmal verschärfen, um schnellstmöglich auf niedrige Zahlen zu kommen. Nicht häppchenweise, sondern so, dass wir innerhalb von Wochen auf niedrige Zahlen kommen und nicht innerhalb von Monaten.
Die aktuellen Zahlen sind tatsächlich drastisch. Mehr als 21.000 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter gestern innerhalb eines Tages gemeldet. Außerdem 1.019 neue Todesfälle, ebenfalls innerhalb von 24 Stunden. Von Entspannung also keine Spur. Bis zum 31. Januar bleibt nach den gestrigen Beschlüssen in Berlin vieles, wie es war. Die Einzelheiten von Anja Günther.
Gaststätten, Hotels und viele Geschäfte dicht, ebenso Freizeiteinrichtungen, der Kulturbetrieb steht weiter still. Und auch Kitas und Schulen bleiben zunächst weiterhin geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte:
Auch das wissen wir, dass das eine harte Entscheidung ist, aber wir halten sie für notwendig.
Damit die Corona-Infektionszahlen sinken, sollen auch private Kontakte wieder stärker eingeschränkt werden. Ein Haushalt darf sich maximal mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU verwies darauf, dass es das im Frühjahr 2020 schon mal gab.
Und wir wissen aus eigener Erfahrung, auch aus unserem Land, dass das damals gewirkt hat. Es ist einfach zu verstehen. Es ist zielgerichtet.
Ziemlich gerungen wurde offenbar über die Frage, inwieweit in sogenannten Corona-Hotspots die Mobilität des Einzelnen eingeschränkt werden soll. Ein Landkreis, in dem innerhalb von 7 Tagen mindestens 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden, ist ein solcher Hotspot. Dort soll man sich künftig nur noch maximal 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen dürfen. Ausnahmen gibt es bei triftigen Gründen, wie etwa der Fahrt zur Arbeit.
Insbesondere haben wir hier im Blick, dass tagestouristische Ausflüge keinen triftigen Grund darstellen.
Und was passiert jetzt im Koalitionsstreit zwischen Union und SPD um die Beschaffung von Impfdosen und den schleppenden Impfstart? Kanzlerin Merkel hat davon offenbar genug und für heute zum Gespräch geladen.
Mit dem Dreikönigstag. Heute ist für viele bei uns die Weihnachtszeit gefühlt vorbei. Die meisten denken schon darüber nach, wie sie am besten ihren Christbaum entsorgen. Bei den anderen fängt das Weihnachtsfest erst an. In Russland zum Beispiel. Die orthodoxe Kirche feiert erst heute Nacht, was einfach mit einem anderen älteren Kalender zusammenhängt. Russische Weihnachten in Corona-Zeiten noch immer feierlich, wenngleich anders als gewohnt, berichtet unser Korrespondent Markus Sambale.
Feierliche Choräle, orthodoxe Weihnachtsgottesdienste mitten in der Nacht, mehrere Stunden lang, die wird es auch dieses Jahr geben in Russland, denn die Kirchen sind offen, trotz Corona. Aber es dürfte leerer werden als sonst, denn viele Leute sind vorsichtig, wie die 28-jährige Angelina aus Nizhny Novgorod.
Die schwierige Lage der Epidemie hat natürlich bei vielen Menschen die Entscheidung beeinflusst, ob sie Weihnachten in die Kirche gehen. Unsere Familie hat beschlossen, dass wir uns diesmal zu Hause treffen, zu einem gemeinsamen Weihnachtsgebet.
Zu Hause beten und den Gottesdienst im Fernsehen oder online verfolgen, das empfiehlt die orthodoxe Kirche vor allem den Risikogruppen. Metropolit Hilarion, einflussreicher Geistlicher im Moskauer Patriarchat, verspricht außerdem:
Für ältere Gemeindemitglieder, die nicht in die Kirche kommen können, haben wir Hausbesuche durch einen Priester organisiert. Der Priester kann dann dort die Beichte abnehmen oder die heilige Kommunion reichen.
Auch wenn sich viele Russinnen und Russen als orthodox bezeichnen, nur wenige praktizieren den Glauben streng. Rund 2 Millionen Menschen gingen vor einem Jahr Weihnachten in die Kirche, weniger als 2% der Bevölkerung. Typisch für viele Familien ist, was Jewgenia aus Moskau erzählt.
Ich gehe nicht in die Kirche, aber meine Oma ist gläubig und war sonst jedes Jahr im Gottesdienst. In diesem Jahr haben wir sie gebeten, zu Hause zu bleiben. Trotz der Vorschriften in den Kirchen für Masken und Handschuhe halten wir das nicht für sicher.
Trotz Corona-Maßnahmen und Impfkampagne ist die Pandemie auch in Russland lange nicht eingedämmt. Die Zahl von Infektionen und Todesfällen bleibt hoch. Die Menschen schwanken zwischen Sorge und Schulterzucken, wenn sie an Corona denken, auch jetzt in der Festtagszeit. Die hat in Russland schon vergangene Woche begonnen, am Silvesterabend, der wichtigsten Familienfeier. Da gab's auch schon den Tannenbaum und die Geschenke von Väterchen Frost. Das orthodoxe Weihnachtsfest dagegen, jetzt am 7. Januar, ist für die meisten weniger bedeutsam. Es ist eher ein Tag zum Innehalten für die, die religiös sind. Je weniger von ihnen dieses Jahr wegen der Pandemie in die Kirchen gehen, umso mehr werden wohl den zentralen Gottesdienst in der Live-Übertragung verfolgen, zelebriert von Patriarch Kirill in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Und auch wenn einiges anders ist wegen Corona, das orthodoxe Kirchenoberhaupt wird auch heute Nacht zum Fest der Geburt Christi herzlich gratulieren.
SWR1, Feiertag, morgen am Dreikönigstag, dem Tag, an dem bekanntlich die drei heiligen Könige ihre Geschenke beim Christuskind in der Krippe abgeliefert haben. Daran erinnern die Sternsinger, die in diesen Tagen von Haus zu Haus gezogen wären. Aber in Zeiten von Corona ist eben alles anders. Was wäre also, wenn die drei Weisen wegen Lockdown und Ausgangssperre hätten daheim bleiben müssen? Darüber habe ich mit dem Theologen und Bestsellerautor Manfred Lütz gesprochen. Herr Lütz, für Reisende sind es gerade schlechte Zeiten. Wenn die drei, Kaspar, Melchior und Balthasar, hätten in Quarantäne bleiben müssen und nicht nach Bethlehem hätten ziehen können, wäre das Maria, Josef und dem Christuskind überhaupt aufgefallen?
Nee, es wäre ihnen wahrscheinlich nicht aufgefallen und möglicherweise wäre das Christentum dann eine ganz kleine Sekte irgendwie geblieben. Denn die Weite des Römischen Reiches oder die Weite der damaligen Welt, die Reisemöglichkeiten, die haben ja auch die Ausbreitung des Christentums ermöglicht. Die Geschichte von den Heiligen Drei Königen ist natürlich eine Geschichte, die nicht wirklich historisch verifizierbar ist. Aber sie zeigt eigentlich die Universalität des Christentums.
In welcher Beziehung?
In der Beziehung, dass eben die Weisen aus dem Morgenland kommt, also aus der heidnischen Welt, nicht nur aus der jüdischen Welt, wird er als der Messias verehrt, sondern er wird auch von den Wissenschaftlern sozusagen außerhalb der damals bekannten Welt verehrt. Und das macht die Universalität dieser Botschaft aus.
Und wenn die drei nun nicht nach Bethlehem gegangen wären, dann wäre sozusagen dieses ganze Christentum, sagen Sie, eine Sekte geblieben?
Nein. Was ich damit sagen will, ist, wenn es tatsächlich enge Grenzen gegeben hätte, wenn man nicht hätte reisen können, wenn man nicht diese weltweite Möglichkeit gehabt hätte, sich auszutauschen, wie das im Römischen Reich zum Beispiel der Fall war, dann wäre das Christentum sicherlich beschränkt geblieben auf diese kleine Region in Palästina. Aber die drei Könige, wie gesagt, das ist eine Geschichte, dass es Könige sind, steht in der Bibel gar nicht, da steht Weise, es stehen auch nicht drei, es sind aber drei Geschenke, deswegen hat man nachher später drei angenommen. Und natürlich bin ich als jemand, der in der Nähe von Köln wohnt, der festen Überzeugung, dass diese drei Könige drei gewesen sind und natürlich auch Könige.
Genau, wir müssen nämlich sagen, dass die Reliquien der heiligen drei Könige in Kölner Dom auch aufbewahrt werden. Und dort
nachdem sie erfolgreich in Mailand geklaut worden sind im Mittelalter.
Genau, so sind sie auch wieder auf Reisen gegangen. Die drei, Sie haben schon gesagt, wir wissen gar nicht, was es sind für Menschen, Könige, Magier, Sterndeuter, also drei weise Männer heißt es auch. Wen würden Sie denn eigentlich heute losschicken, um diesen Auftrag zu erfüllen? Wer hätte ein ähnliches Ansehen wie diese drei?
Also ich habe mein Buch geschrieben, Bluff, die fälschende Welt. Da habe ich darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass die Menschen heute nicht mehr an Gott glauben, möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie an die Wissenschaft glauben, dass sie an die Medien glauben, dass sie an den Psychobereich glauben, aus dem ich selber ja stamme, und nicht sehen, dass es darüber hinaus noch etwas gibt. Natürlich ist die Wissenschaft in sich wichtig, auch die Psychowelt ist wichtig, auch die Medienwelt ist wichtig, aber in diesen Welten kann Gott eigentlich nicht vorkommen. Das heißt, die Heiligen Drei Könige, würde ich mal sagen, von heute, wären Repräsentanten dieser Welten, in denen wir heute so leben, in der Wissenschaftswelt, der Psychowelt, der Medienwelt, und würden daran erinnern, dass es Gott gibt über diese Welten hinaus.
Ja, Sie haben ja auch, Herr Lütz, ein Buch über Gott geschrieben, eine kleine Geschichte des Größten, so heißt es, weil Sie sich ja, wie Sie dort sagen, auch schon seit Ihrer Jugend mit der Frage nach Gott beschäftigen und worin wir ihn vielleicht auch ahnen können. Nun wird ja eigentlich der Dreikönigstag sogar als Fest der Erscheinung des Herrn gefeiert. Bei uns fällt das meistens irgendwie unter den Tisch oder ich weiß nicht, man redet immer nur vom Dreikönigstag. Worin wird für Sie in dieser Geschichte Gott sichtbar?
Die Frage nach Gott ist eigentlich die entscheidende Frage und die wird heute in den Kirchen viel zu wenig diskutiert. Wenn wir die Welt nur reduzieren auf das, was man messen kann, was man begreifen kann im wörtlichen Sinne, dann ist natürlich mit dem Tod alles aus, weil da alles zerfällt. Aber wenn wir die Erlebnisse, die wir bei wunderschöner Musik haben, bei ergreifender Kunst haben, die wir in der Liebe eines Menschen erleben, wenn wir diese Erlebnisse ernst nehmen, dann sind es Erlebnisse, die über das, was wir messen und sehen können, hinausgeht. Und vielleicht nach oben zu schauen, wo man dann in den Wolken des Himmels Gott erleben kann.
Auch ein Tipp über den Dreikönigstag, über die heiligen drei Könige und ihre Universalität sprach ich mit dem Theologen und Bestsellerautor Manfred Lütz. CMB. Auf diese drei Buchstaben warten heute einige Leute leider vergeblich. Da CMB, das ist die lateinische Abkürzung für Christus segne dieses Haus, der traditionelle Sternsingergruß. Doch singende Kinder, die von Haus zu Haus ziehen, das wäre höchstens momentan für das Coronavirus ein Segen. Und das geht natürlich gar nicht. Alternativen sind gefragt. Und so hat sich eine Sternsingergruppe aus Öhringen etwas einfallen lassen. Alisa Robra hat eine Gruppe begleitet.
Normalerweise klingen sie so.
Stern über Bethlehem, kehren wir zurück. Steh noch dein heller Schein in unserem Blick.
Doch dieses Jahr werden die Öhringer nicht mehr als dieses Geräusch hören, wenn die Sternsinger bei ihnen vorbeikommen. Das war das Klappern eines Briefkastens. Die vier Geschwister der Familie Hellemann und die beste Freundin ziehen in diesen Tagen durchs Wohngebiet und werfen Post ein. Ein Sticker mit dem Segen, den die Gläubigen sich selbst über die Tür kleben können, und ein Spendenaufruf. Statt buntem Turban oder Krone tragen sie Winterjacken und extra angefertigte gelbe Stoffmasken. Das einzige Erkennungszeichen der Sternsinger dieses Jahr. Nicht das Wahre, aber immerhin, sagt die 13-jährige Sophia Hellemann.
In der Gruppe kann man rumlaufen und man verteilt halt dann nur die Zettel, halt ohne Singen. Ist besser als nichts. Ja.
Aber die eigentliche frohe Botschaft lässt sich so natürlich schwer vermitteln. Sie fehlt, erzählen Sophia und ihr 9-jähriger Bruder Jakob.
Vielen Leuten fehlt es sehr, dass gerade jetzt, dass jemand vorbeikommt und so für sie singt.
Die Leute haben sich auch immer so gefreut und ich habe mich auch immer so gefreut. Und dann haben die uns ja auch manchmal ins Wohnzimmer gelassen und ein Bild mit uns gemacht.
Dazu kommt, das Sternsingen dient der guten Sache. Allein die Öhringer Gemeinde ersammelt so jedes Jahr 10.000 bis 12.000 Euro, die sie an hilfsbedürftige Kinder in aller Welt spenden. Dieses Jahr insbesondere in die Ukraine.
Es ist ja schön, der Gedanke, dass man armen Kindern hilft, die das Geld brauchen. Und es kommt immer sehr viel Geld zusammen. Und darum, ich finde, es ist immer ein schöner Gedanke. Und ich finde auch die Leute, die man besucht, die freuen sich, die warten auf einen.
Ihrem Betreuer Albert Maisborn von der katholischen Gemeinde in Öhringen tut es sehr leid, dass die Auktion dieses Jahr nicht so laufen kann, wie er es selbst seit der 3. Klasse kennt.
Ich glaube, dass wir viel weniger Geld einsammeln. Das wird auch bei den Empfängern dann natürlich eine Enttäuschung sein. Aber es ist dieses Jahr nicht zu ändern und nächstes Jahr ziehen wir dann nochmal normal durch.
So ganz flach fällt es ja auch dieses Jahr nicht. Die Öhringer Sternsinger haben wie viele Kinder deutschlandweit Videos ins Netz gestellt. Auf der Webseite der Gemeinde zeigen die Hellemanns, wie die Waisen aus dem Morgenland am Flughafen von Israel stranden, weil aus Pandemiegründen kein Flugzeug mehr fliegt.
Oh nein, wir wollten doch die frohe Botschaft von der Geburt des Jesuskindes in die weite Welt tragen. und den Menschen in den Häusern den Segen spenden.
Ich habe eine Idee. Lasst uns doch einfach unsere Segenswünsche als Luftpost vorausschicken.
Die Krise macht auch die Sternsinger erfinderisch.
2020 liegt hinter uns, kein einfaches Kapitel. Und manche hat es bitter getroffen. Sie haben einen lieben Menschen verloren oder stehen Corona-bedingt finanziell vor dem Bankrott. Und viele Familien stehen unter einem wahnsinnigen Druck, den Spagat mit Kind und Beruf im engen Homeoffice zu absolvieren. Und ob nun mit dem neuen Impfstoff alles gut wird, weiß im Grunde niemand so ganz genau. Das sind Zeiten, in denen man gern etwas hätte, an dem man sich aufrichten kann, das Perspektiven vermittelt. Da haben wir es jetzt vielleicht doch noch mal einen ganz guten Tipp für Sie, nämlich ein Trostbuch. Der Theologe und Autor Rainer Strunk hat es geschrieben. Wer spricht von Trostentdeckungen in Literatur und Bibel, heißt es. Herr Strunk, damit keine Missverständnisse aufkommen, das ist kein Ratgeberbuch, Ihr Trostbuch.
Nein, das war jedenfalls nicht die Absicht. Ich wollte eher zu den verschiedenen Facetten und den verschiedenen Situationen nachgehen und herausfinden, was sind eigentlich die Situationen, in denen überhaupt Trost erwartet wird? Und was kann dann ein Trost überhaupt sein?
Ja, und am Anfang Ihres Buches steht die ja vielleicht doch auch erstaunliche Erkenntnis, niemand kann sich selbst trösten. Warum eigentlich nicht?
Weil ich der Überzeugung bin, dass auch nach allen Überlegungen und Forschungen, die ich dazu betrieben habe, dass Trost immer eine Kommunikation mit betrifft. Es müssen also mindestens zwei sein. Also Trost wird zugesprochen oder Trost wird mir eröffnet, wird mir angezeigt. Selbsttrost ist so ein bisschen die Münchhausen-Jade, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das kann nicht funktionieren. Das geht vielleicht eine Weile gut, aber gibt eigentlich keinen Grund unter die Füße.
Es gibt einem kein gutes Gefühl. Man kann sich zwar Mut zusprechen, aber das trägt einen dann vielleicht doch nicht durchs Leben, oder? Durch eine schwierige Situation?
Ja, und dahinter steht jetzt die Grundfrage, was ist denn überhaupt Trost? Und das ist ja eine sehr schwierige Frage, die eine Reihe von Antworten möglich und auch notwendig macht. Aber eine ganz einfache würde ich sagen, Trost ist, was hilft. Und das ist dann schon mal abzugrenzen gegen alle möglichen Trostversuche mit vielen Worten und schönen Worten, die aber nur leider nicht helfen. So Kopf hoch und wird schon wieder. Das sind Trostfloskeln, die eigentlich leer sind, aber auch unwahr. Denn es ist nicht immer alles gut gegangen, wie Sie auch jetzt schon angezeigt haben mit der gegenwärtigen Situation.
Nun haben Sie, Herr Strunk, die Literatur durchforstet nach Geschichten, die ja Trost vermitteln oder die eben vom Trost sprechen, erzählen. Bei Theodor Fontane haben Sie nachgeschaut, bei Eduard Mörike, bei Camus und Zuckmayer und auch bei Dietrich Bonhoeffer. Was für unterschiedliche Trostmodelle, sage ich mal, haben Sie dort gefunden?
Also wirklich Trostmodelle oder ich würde auch sagen, wirksamer Trost trägt keine Uniform, sondern ist jeweils bezogen auf die konkrete persönliche oder auch gemeinschaftliche oder politische Situation, in der so etwas wie Trost erwartet wird. Und im Blick auf gegenwärtige Pandemie-Erfahrungen ist ja sehr aufschlussreich der Roman von Camus, Die Pest, weil da auch eine Epidemie geschildert wird, viele Todesfälle schrecklicher Art. Die Frage ist ja, wie kann man da überleben? Und es geht eben auch nach Camus da nicht nur um das Überleben, sondern auch um Rettung von Menschlichkeit, weil diese Pandemie schafft nicht nur Tote, sondern sie schafft auch zunehmend Inhumanität. Die Menschen entfernen sich voneinander, sie verstehen sich nicht mehr, sie kommen überhaupt nicht mehr zueinander. Das sind ja alles Phänomene, mit denen wir gegenwärtig auch zu tun bekommen.
Trost ist mehr als nur ein paar beruhigende Worte. Ein bisschen Mut ist auch dabei und darüber sprechen wir gleich noch einmal mit Autor Rainer Strunk. Wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es richtig schwierig wird, dann wäre so eine kleine Dosis Zuversicht ganz hilfreich. Dass die Welt in einem Jahr ganz anders aussieht, ist zwar richtig, aber ein Spruch, der angesichts der heutigen Corona-Situation und verschärftem Lockdown nicht wirklich hilft. Der Autor und evangelische Theologe Rainer Strunk hat sich gefragt, was spendet eigentlich Trost? Und Herr Strunk, Sie haben eben gesagt, es ist wichtig, in Pandemiezeiten zum Beispiel die Menschlichkeit zu bewahren. Das ist richtig, aber es entschärft vielleicht nicht die verzweifelte Situation, in der man sich befindet.
Aber es hilft auch schon die Mobilisierung des eigenen Widerstands, nicht? Die Kraft im Trotz gegen diese Umstände nicht klein beizugeben und zu verzagen und zu verzweifeln, sondern zu kämpfen. Es ist nicht nur so ein gutes Zureden und auf die Schulter klopfen und über das Haar streicheln und so, sondern das hat noch sehr viel mehr Energie und Dynamik in sich.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieser Wunsch des Außenstehenden, der gerne Trost spenden möchte. Er möchte ja irgendwie von dem anderen den Schmerz wegnehmen. Also das ist ja irgendwie so was sehr Menschliches und sehr Verständliches. Mhm. Sie haben eben gesagt, Herr Strunk, Trost hat keine Uniform. Trotzdem, nachdem Sie so ein Trostexperte geworden sind, gibt es ein Modell, das Ihnen tröstlich erschienen ist?
Ja, vielerlei Modelle. Also zum Beispiel, das Grundmodell von Trost ist ja die Mutter, die ihr Kind tröstet. Also ein Kind, das weint, das nimmt man auf den Schoß, das nimmt man in den Arm, das streichelt man. Da fallen gar keine Worte oder jedenfalls nicht viele Worte, sondern da werden Gesten wichtig, Berührungen wichtig. Und das findet sich ja als Bild, als Metapher auch wieder bis in theologisch-politische Zusammenhänge. Denken Sie an Israel in der babylonischen Gefangenschaft und den Propheten Jesaja, der dann dieses wunderbare Wort später sagt, im Namen Gottes, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist für mich ein wunderbares literarisches Beispiel dafür, wie eine Grunderfahrung von Trost, die mit dem eigenen Kindsein in Verbindung zu bringen ist, genommen werden kann und erweitert werden kann zu einer Perspektive, einer politischen Perspektive, die Hoffnung gibt in eigentlich hoffnungslosen Zuständen.
Nicht kleinen beigeben in verzweifelten Zeiten. Ein Trostmodell, wenn man so will. Der evangelische Theologe Rainer Strunk hat ein Buch geschrieben, ein Trostbuch. Es heißt Wer spricht von Trost? Entdeckungen in Literatur und Bibel. SWR1, Feiertagmorgen, am Dreikönigstag ohne die beliebten Sternsinger. Von Haus zu Haus ziehen ist aktuell nicht drin. Darum haben sich manche Gruppen etwas einfallen lassen. Aus Öhringen haben wir eben gehört, dass die Kinder Segenssticker im Briefkasten hinterlassen. Den kann man sich dann an die Haustür kleben. In Hemmingen gibt es eine ähnliche Aktion. Das hat uns eben Monika in einer Mail ins Studio geschrieben. Vielen Dank dafür. Und Hörer Peter Schüler aus Wittnau hat sich gemeldet. Eine solche Briefkastenaktion, die war auch im Erzbistum Freiburg geplant, wurde dann aber leider nicht gestattet, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Sternsinger, zumindest in SWR1 Feiertagmorgen, sind sie jetzt unterwegs.
Nun seht den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der himmlischen Pracht.
Wir haben einen Brief geschrieben, wo wir reingeschrieben haben, dass wir uns den Gefahren von Corona bewusst sind, aber einfach trotzdem den Kindern helfen wollen. Und den Brief haben wir dann an unseren Bürgermeister, an den Landrat und an die Merkel und an den Kretschmann geschickt.
Hier kommen die Könige, sie folgen einem Stern.
Das ist jetzt mein drittes Mal bei den Sternsingern und ich fand es schon doof, dass wir jetzt dieses Mal nicht laufen konnten, aber es war halt besser als nix.
Kehren wir zurück, steht noch dein heller Schein.
Auf ganz ungewöhnlichen neuen Wegen kommt diesmal zu euch und zu ihnen der Segen.
Wir Sternsinger geben die Hoffnung nicht auf, dass zum Guten sich wendet, der Welt nur.
Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr.
Wir müssen noch mal die Zähne zusammenbeißen, um die nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen deutlich zu senken. Und darum hat sich die Politik gestern auf weitergehende Maßnahmen verständigt. Welche genau, das kann uns jetzt unser Berliner Korrespondent Lothar Lenz sagen. Worin liegen denn die Verschärfungen gegenüber den bisher geltenden Lockdown-Regelungen?
Also auf die meisten Menschen auswirken werden sich die neuen, strengeren Kontaktbeschränkungen. Künftig soll man zusätzlich zu den Menschen aus dem eigenen Hausstand nur noch eine weitere Person treffen dürfen. Bis jetzt waren es ja 5 Personen aus 2 Haushalten. Das gilt ab Montag bundesweit und wird die Freizeit der Menschen, private Besuche zum Beispiel, ganz erheblich treffen. Nur für die sogenannten Corona-Hotspots, also für Gebiete mit einer Inzidenzzahl oberhalb von 200, gibt es eine weitere Auflage. Da gelten ab nächsten nächsten Montag bis Ende Januar Bewegungseinschränkungen. Das heißt, niemand darf sich ohne triftigen Grund mehr als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Ein triftiger Grund ist zum Beispiel der Weg zur Arbeit, aber nicht Einkäufe oder Tagesausflüge. Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, sagte nach der Videoschalte, man wolle so zum Beispiel den Ansturm auf die Wintersportgebiete eindämmen.
Das ist natürlich wichtig, solche Ansammlungen zum Beispiel auf der Piste zu vermeiden. Und wir haben ja eben schon in den Verkehrsnachrichten gehört, an der Schwarzwald-Hochstraße aktuell sind bei Ruhestein alle Parkplätze besetzt. Da sind also viele Tagesausflügler unterwegs. Aber Ministerpräsident Kretschmann hat für Baden-Württemberg klargestellt, man werde über diese Hotspot-Regelung und die Bewegungseinschränkungen erst einmal noch im Landtag debattieren müssen. Das ist kein Automatismus. Für viele Eltern war die Wiedereröffnung der Schulen ein wichtiges Thema. Herr Lenz, eine einheitliche Regelung der Länder scheint da aber nicht unbedingt getroffen worden zu sein, oder?
Zumindest deutet sich eine Zielmarke an. Anfang Februar wollen die Länder schrittweise zum Regelbetrieb an den Schulen, also auch zum Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Infektionszahlen das dann hergeben. Die meisten Schülerinnen und Schüler und viele Kita-Kinder werden also erstmal bis Ende Januar zu Hause bleiben. Zumindest eine kleine Erleichterung gibt es aber für alle Eltern, die dadurch wieder Betreuungsprobleme kriegen. Der Bund stockt auch in diesem Jahr das Kinderkrankengeld auf. Man kann also für 20 Tage zusätzlich Lohnersatz beantragen, wenn man zu Hause bleiben muss, um auf die Kleinen aufzupassen.
Zumindest ein kleiner Trost. Baden-Württemberg will hier allerdings noch mal prüfen, ob Kitas und Grundschulen ab 18. Januar nicht doch wieder geöffnet werden könnten. Lothar Lenz war das mit Informationen zu den gestern getroffenen verschärften Lockdown-Regelungen. Einmal abschalten, sich nicht von dem ewigen Gedankenkarussell beherrschen lassen. Einfacher gesagt als getan. Ablenkung durch Kino, Musik oder Theater geht ja gerade nicht. Aber eine kleine Auszeit, die kann man sich doch verschaffen. Einige Schauspieler aus Freiburg haben sich gedacht, dann lesen wir den Leuten doch einfach etwas Schönes vor. Geschichten am Telefon. Damian Correra erklärt, wie das Projekt Pandemie trifft Poesie funktioniert.
Heut Abend, als wir zu euch gingen, da war in der Luft ein leises Klingen, da war ein Rauschen, man wusst nicht woher, als ob man in einem Tannenwald wär.
Lyrik in Zeiten der Pandemie. Diesen und andere Texte lesen Schauspielerinnen und Schauspieler vor, wenn man bei der Poesie-Hotline anruft. Die Idee für dieses Projekt kam Nelly Winterhalder schon beim ersten Shutdown im Frühjahr. Sie ist die Dramaturgin des Freiburger Künstlerkollektivs Ensemble.
Wir sind Bühnenkünstler und ab März diesen Jahres konnten wir leider nicht mehr auf die Bühne. Und wir dachten, wir möchten gerne kreativ sein und trotzdem unserem Publikum begegnen.
Neben Winterhalder sind an dem Projekt Poesie trifft Pandemie zwei professionelle Schauspielende beteiligt, die die Texte vorlesen. Ein Gespräch dauert 15 Minuten, die Palette reicht von klassischen Gedichten über Novellen bis zu Geschichten. Darstellerin Sabine Flack erklärt, wie die Texte für die Anrufenden ausgewählt werden.
Zu Beginn des Gespräches fragen wir zwei Fragen. Einmal, wie es demjenigen geht, mit dem wir gerade sprechen, und wo er gerade ist. Und daraus ergeben sich schon ganz viele nette Gespräche und man kriegt einen ganz guten Eindruck, was für ein Text jetzt vielleicht der passende wäre.
Die Gruppe sieht ihre Arbeit als Möglichkeit, bei den Anrufenden in Zeiten von Corona einen neuen Impuls zu setzen. Einer von ihnen ist der Pensionär Peter Füngerlings. Er hat über einen Freund aus Freiburg von der Hotline erfahren und schon mehrmals angerufen. Füngerlings wollte sich mal wieder mit schöneren Dingen beschäftigen, seitdem er jeden Tag fast nur noch Nachrichten über Corona liest.
Da spürte ich das Bedürfnis, nachdem ja auch Theater geschlossen sind, Kinos geschlossen sind, einfach mal wieder in eine andere Welt einzutauchen. Ich war sehr angetan und ich habe zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht die Kraft, Bücher zu lesen.
Ablenkung ist ein häufiges Motiv der Anrufenden. Andere sind einsam, vermissen es, ins Theater zu gehen oder sind einfach nur neugierig. Wer anruft und warum? Das ist ganz verschieden, erklärt Dramaturgin Winterhalder.
Es rufen ganz unterschiedliche Leute bei uns an, von jung bis alt. In jeder Lebenslage, möchte ich fast sagen, und in jeder Stimmung. Es wirkt so, als bewältigen die Menschen das Geschehen gerade wirklich sehr unterschiedlich. Wir versuchen darauf zu reagieren mit unseren Texten. Manchmal unterstützend, manchmal setzen wir aber auch einen Gegenpol.
Das Projekt soll noch bis in den Frühling hinein weiterlaufen. Die Gruppe ist gerade dabei, einen dritten Schauspieler einzuarbeiten. Termine sind bereits auf eine Woche hinaus ausgebucht und es ist davon auszugehen, dass das Interesse in den nächsten Wochen weiter steigen wird. Denn die Erfahrung des Künstlerkollektivs hat gezeigt, je strikter die Corona-Maßnahmen, desto mehr Leute melden sich.
Poesie am Telefon. Termine kann man auf der Homepage des Künstlerkollektivs Ensemble buchen. Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos. Es war ein Freitagmorgen, war das mit Silke Arning.